Aufgrund der Tatsache, dass wir doch mehr Erwachsene sind als Kinder, kann es sein, dass die Predigt doch länger wird als die Kindergeschichte. Aber liebe Kinder, wer von euch hat Jesus schon in sein Herz gelassen? Einmal die Hand hoch. Dann könnt ihr auch heute gut zuhören und etwas davon mitnehmen und genau aufpassen. Wir als Gemeinde sind ja jetzt schon seit einer längeren Zeit dabei, auf die Bergpredigt zu hören und sie auch anzuwenden in unserem Leben. Und das war eine Predigt, die Jesus gehalten hat zu seinen Jüngern, und nachher auch mehr Leute sind dabei gewesen als nur seine 12. Und wir gehen jetzt noch einmal kurz zurück in die Situation, wo das Ganze angefangen ist. Und Jesus hat diese Bergpredigt ja auf einem Berg gehalten. Seine Jünger hören ihm zu und er beginnt mit den Seligpreisungen, indem er sagt: Seid arm im Geist, trauert über eure Sündhaftigkeit, seid sanftmütig, habt einen Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit, seid barmherzig, reinen Herzens, Friedenstifter und freut euch, wenn ihr um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, und wir sollen regelrecht jubeln. Ich denke, wir erinnern uns daran, ich besonders, weil ich die Predigt damals auch halten durfte, die erste. Und dann beschreibt er weiterhin und sagt, wir sollen als Jünger und als seine Nachfolger das Salz dieser Erde sein, das nicht fade wird. Er beschreibt uns als Licht dieser Welt, das nicht unter einen Scheffel gestellt wird oder eine Stadt, die auf dem Berg ist, die nicht im Verborgenen bleiben kann. Dann stellt er klar, dass er nicht gekommen ist, das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Und dann beginnt er mit einem ganz interessanten Stilmittel, das Gesetz immer in Erinnerung zu rufen und den Jüngern dann zu sagen, wie er es erfüllt oder wie wir es ausleben sollen. Und er sagt immer wieder: Ihr habt gehört, was gesagt ist, ich aber sage euch. Der erste Punkt, den er dann nennt, das ist das Töten. Was ist Töten? Wo fängt Töten an? Kann ich mit Worten töten? Dann haben wir die nächste Predigt darüber gehört, was ist Ehebruch? Wo fängt Ehebruch an? Fängt Ehebruch schon in meinen Gedanken an? Und letzten Sonntag haben wir über das falsche Schwören gehört. Sind meine Aussagen immer wahrhaftig? Ich denke, wir erinnern uns. Und heute kommen wir zum nächsten. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, ich aber sage euch. Und heute wollen wir uns damit beschäftigen, was ist Vergelten? Wie sieht es mit Vergeltung in unserem Leben aus als Christen? Der Predigttext dazu ist Matthäus 5. Wir lesen von Vers 38 bis 48. Genau. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlagen wird, so biete ihm auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Jesus beginnt hier direkt mit dem ersten, ihr habt gehört, oder mit dem ersten der heutigen Predigt, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Er nennt etwas, was den Jüngern wohl bekannt ist und den Juden wohl bekannt ist, weil das eine Sache ist, die schon dreimal im Alten Testament erwähnt wird. An drei Stellen beleuchtet Jesus, wird gesagt, Gott das seinem Volk. Und er gibt ihnen diese Aussage. Gott, wir können ja nicht sagen, nee, das stimmt nicht so ganz. Doch, Gott sagt es, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und Jesus beschuldigt hier die Juden, dass sie dieses Gesetz aus dem Gerichtswesen rausgenommen haben und angefangen haben, das für ihr eigenes Leben anzuwenden. Gott hat dieses Gesetz gegeben für gesetzliche Verstöße, wo der Hang dazu da war, dass man etwas zu mild urteilen könnte, dass man etwas zu streng urteilen könnte. An einer Stelle ist davon die Rede, wenn sich zwei Männer raufen und daneben eine schwangere Frau steht und man diese Frau stößt, das Kind stirbt und es entsteht noch mehr Schaden, dass man dann vielleicht nur eine Sache ansagt und nur die eine Sache bestraft, dann sagt Gott, nein, in diesen Fällen sollst du so handeln, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die Juden haben im Laufe der Zeit dieses Gesetz genommen und einfach für ihre persönliche Vergeltung, ihre persönliche Rache mit angewandt und sagt, du hast mir jetzt das gemacht, dann mache ich das aus. Da steht's, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das war nie der Wille Gottes. Gott ist souverän und gerecht und deswegen hat er dieses Gesetz auch gegeben. Aber die Juden haben es missbraucht und falsch gebraucht, weil es immer von einer dritten Person beurteilt wurde. Dass du hast das getan, du kriegst das wieder. Und nicht ich selber, ich fühle mich da jetzt nachteilig behandelt und jetzt gebe ich das wieder zurück. Es war niemals für persönliche Vergeltung gedacht. Jesus lässt diesen juristischen Grundsatz hier stehen, aber korrigiert ihr Denken. Und tut das mit der folgenden Aussage, Vers 39. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Ich bin nicht auf einer christlichen Schule gewesen und wenn man da gesagt hat, dass man ein Christ ist, diese Stelle kannten fast alle. Gerade als Kerl, wenn man irgendwo in einer Rauferei war, diese Stelle hat man immer wieder, du bist doch ein Christ, gib mir deine andere Backe auch, ich hau dir auch noch eine. Aber was bedeutet es hier an dieser Stelle? Das war immer so eine Stelle, wo ich dachte, so, warum steht die in der Bibel? Aber was bedeutet diese Stelle hier an diesem Punkt? Sollen wir das nur in dieser Situation machen, wenn wir eine auf die Backe kriegen, dass wir die andere auch hinhalten? Oder geht es um etwas anderes? Christen sollen auf Vergeltung und auf Rache verzichten, wenn es Angriffe auf unsere eigene Würde gibt. Dann sollen wir nicht darauf bedacht sein, uns zu rächen, wenn wir in unserer Würde verletzt werden und angegriffen werden, sondern uns dem hingeben. Es geht um die Herzenseinstellung, die wir dort haben. Vers 40. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Was meint Jesus hiermit? Wo ich angefangen habe, mich auf die Predigt vorzubereiten, und ich das durchgelesen habe, diesen Text, dachte ich so, ja, eigentlich könnte ich den lesen und mich wieder hinsetzen und es wäre alles gesagt. Aber Jesus beschreibt uns hier eine Rechtssituation, in der wir stehen und die jeder vielleicht auch irgendwo kennt, dass man sich zu Unrecht behandelt gefühlt hat. Und Jesus beschreibt hier, wie wir als Jünger und als Kinder Gottes uns da verhalten sollen und in so Rechtssituationen reagieren sollen. Er verurteilt hier nicht Rechtsangelegenheiten allgemein, sondern er spricht unser Herz an. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das ist eine Herzenseinstellung, die uns Christen auszeichnen sollte. Wenn man die Bergpredigt etwas weiter liest, in Matthäus 6, dann kommen wir an einen Text, den ich gerne auch lesen möchte, und dass wir uns den einfach mal in Bezug auf Rechtsstreitigkeiten, auf diese Sachen, die auch gleich noch kommen werden, einfach mal vor Augen führen. Matthäus 6, 25 bis 34. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in den Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Wunderbare Verse, oder? Wenn man an Rechtsstreit denkt, den man gerade hat, an einen Streit. Vielleicht hat irgendeiner gerade so einen Rechtsstreit und ist am Kämpfen. Auf Gott vertrauen, auf Gott bauen und ihm es abgeben. Er wird dafür sorgen. Wenn wir daran denken, an diesen weisen König Salomo, was muss der alles im Kopf gehabt haben und seine Gewänder, die er gehabt hat. Und die Lilien auf dem Feld, die waren schöner als seine Gewänder. Wir haben einen wunderbaren und großen Gott, der unser Herz verändern möchte. Und diese Aussagen von Jesus, wo ich das gelesen habe, habe ich das Gefühl gehabt, die nehmen aber schon ganz ordentlich Druck vom Kessel. Dass man diesen Druck nicht mehr hat. Warum muss ich mich darum sorgen? Ich kann mich auch um andere Sachen sorgen. Und andere Sachen sind meine Priorität. Christen sollen auf Vergeltung verzichten bei Gerichtsprozessen zur persönlichen Bereicherung. Nachgeben und nicht auf Vergeltung bedacht sein. Vers 41, und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Da musste ich jetzt nachdenken und ich habe viel gebetet. So, Jesus, was hast du damit gemeint? Und um diese Stelle zu verstehen, müssen wir uns in die Situation hineinversetzen, in der Jesus damals mit seinen Jüngern war. Die Galiläer waren damals besetzt von den Römern. Und es gab ein römisches Gesetz, dass wenn ein Hauptmann oder ein Soldat mit Gepäck ging und er hat einen Galiläer gesehen, konnte er ihm diese Last auferlegen und sagen, du trägst mein Gepäck jetzt von da dorthin. Du trägst jetzt eine Meile mein Gepäck. Der Galiläer, egal in was für einer Situation er gerade steckt und in welcher Arbeit er gerade war, er musste alles stehen und liegen lassen, das Gepäck nehmen und ihn für ihn laufen. Wie erniedrigend. Was für ein Hass und eine Wut muss bei den Galiläern drin gewesen sein, wenn sie so einen römischen Soldaten gesehen haben, der kam und ihnen diese Last aufgelegt hat. Und Jesus sagt seinen Jüngern, und wenn sie euch zwingen werden, eine Meile weit zu gehen, geht mit ihnen zwei. Sagt, was, ich soll das Gepäck tragen, ich nehme es mit, ich gehe zwei Meilen. Bringt es ihm vielleicht sogar bis an die Haustür. Aber welche Situationen fallen uns in der heutigen Zeit dazu ein, wie wir das anwenden können, was für uns gleich greifbarer ist, näher ist, die ähnlich sind, die Situationen. Wenn wir Aufgaben auf Arbeit von einer höher gestellten Person bekommen oder in anderen Bereichen, sollen wir sie gerne ausführen und gegebenenfalls noch die zweite Meile gehen. Wenn deine Frau zu dir sagt, bring den grauen Müll runter, sagst du, Schatz, gib mir den grünen auch noch. Ich nehme den auch noch mit. Gerne es tun und sagen, dass ich diesen Dienst gerne tue für andere Leute. Christen sollen auf Vergeltung verzichten bei Übergriffen auf die persönliche Freiheit. Das ist wieder eine Herzenseinstellung und sei nicht auf Vergeltung aus, sondern tu diese Dinge gerne mit dem Herzen. Gib dem, der dich bittet und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Vers 42. An welche andere Stelle aus der Bibel müssen wir denken, wenn wir diesen Text hören? Mir fiel sofort ein, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Es gibt viele Stellen in der Bibel aus dem Alten Testament, wo wir immer wieder die Aufforderung zum Geben lesen und wie es mit dem Geben eigentlich aussieht. Psalm 37, 21. Der Gottlose borgt und zahlt nicht zurück, der Gerechte aber ist barmherzig und gibt. 26. Er ist allezeit barmherzig und leiht gern und sein Same wird zum Segen. Sprüche 21, 26. Voll Gier begehrt er den ganzen Tag, aber der Gerechte gibt und hält nicht zurück. Und dann achtet jetzt mal ganz genau auf den nächsten zwei Verse, die ich lesen werde. 5. Mose 15, 7 bis 8. Wenn aber ein Armer bei dir ist, irgendeiner deiner Brüder in deinem, deiner Tore, in deinem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt, so sollst du dein Herz nicht verhärten, noch deine Hand vor deinem armen Bruder verschließen, sondern du sollst ihm deine Hand weit auftun und ihm reichlich leihen, so viel er nötig hat. Unser Herz soll gerne geben. Aber haben wir darauf geachtet, auf diesen Vers, was dort stand? Ich fand das so interessant, wo ich das gelesen habe, dass dort steht, wenn aber ein Armer bei dir ist, irgendeiner deiner Brüder, in einem deiner Tore, in deinem Land, und da kommt ein ganz wichtiger Teil, dass der Herr, dein Gott, dir gibt. Wie kannst du, wenn Gott dir etwas gegeben hat und dir etwas anvertraut, Güter anvertraut, die Hand einem anderen vorhalten und sagen, nö, das ist meins. Ich horte es in meinen Scheunen, baue mir was an, ich mache was Großes. Gott will, dass wir gerne geben. Eine Herzenseinstellung. Und wenn wir da wieder an die Lilien denken und an die Vögel denken aus dem Kapitel 6, erleichtert das einen vielleicht auch etwas. Wir Christen sollen auf Vergeltung verzichten bei Verstößen gegen das Besitzrecht, wenn uns jemand dort anklagt. Gib gerne, ohne etwas zurückzuverlangen. Bei diesen Punkten soll der Jünger Jesu, die wir jetzt gehört haben, auf Vergeltung verzichten. Einmal bei Angriffen auf die eigene Würde, bei Gerichtsprozessen zur eigenen Bereicherung, bei Übergriffen auf die persönliche Freiheit und bei Verstößen gegen das Besitzrecht. Menschlich gesehen, völlig unmöglich. Dort wirklich mit einem freien Herzen das zu tun, das alles mit einem freien Herzen zu tun, aber auch die gesamte Bergpredigt mit allen Punkten, die wir schon gehört haben in den letzten Predigten. Wir werden aber heute noch zu einem Punkt kommen, der menschlich gesehen völlig unmöglich ist. Aber Jesus war uns hierin das perfekte Beispiel. Gehen wir zu dem Nächsten. Ihr habt gehört, dass du sagtest, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Dies ist eine von den Schriftgelehrten verdrehte Aussage aus dem Alten Testament. Der erste Teil dieses Verses kommt aus dem mosaischen Gesetz in 3. Mose, wo steht, du sollst deinen Nächsten lieben. Der zweite Teil wurde von den Schriftgelehrten hinzugefügt und hat sich so im alltäglichen Leben eingebürgert. Das ist aber schon aus Sicht des Alten Testamentes eigentlich unbiblisch, weil Salomo sagt in den Sprüchen, hat dein Feind Hunger, so speise ihn mit Brot. Hat er Durst, so gib ihm Wasser zu trinken. Jesus rückt diese von den Schriftgelehrten verdrehte Aussage hier aber auch ins rechte Licht und beginnt mit den Worten, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Dieser Vers spricht eigentlich für sich. Jesus lenkt ihr Denken weg von dem, was sie bisher gelebt haben, gerade auch in Bezug auf die Römer, die vielleicht vorbeikommen und sagen, du trägst mir das jetzt weiter. Ich habe doch auch andere Sachen zu tun gerade. Aber Jesus sagt, liebt eure Feinde. Er beschreibt hier einmal diese Gruppe, denen wir als Christen besonders gegenüber betreten sollen, die uns vielleicht ja feindlich gegenüber gesonnen sind. Leute, die uns fluchen, Leute, die uns hassen, die uns beleidigen und die uns verfolgen. Er gibt uns 4 Anwendungen mit an die Hand, direkt immer im Zusammenhang, wie wir mit solchen Leuten umgehen sollen. Wir sollen sie lieben, wir sollen sie segnen, wir sollen denen wohltun und für sie bitten. Starkes Stück, oder? Leute, die dich bedrängen, da würdest du am liebsten auch mal auf Vergeltung aus sein. Ich persönlich musste hier auch ein paar Mal schlucken und merken, okay, da gibt es Punkte, wo ich auch an mir arbeiten muss, wo ich Leute, die mir feindlich gegenüber gesonnen sind, Liebe entgegenbringe und wirkliche Liebe, nicht nur geheuchelte Liebe. Ein positives Beispiel dazu aus der Bibel sehen wir in Stephanus, wo er gesteinigt wird, sagt er in Apostelgeschichte 7, Vers 60, und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Jesus hängt bei dieser Aufforderung, dass wir lieben sollen, segnen sollen, ist der Satz ja noch nicht zu Ende. Wir sehen dort ein Komma. Und was sagt er danach? Warum sollen wir solche Dinge tun? Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Wir haben heute viele Lieder schon gesungen, wo es heißt, Vater im Himmel, ja, wir lieben dich. Wir dürfen unseren Vater Vater nennen, unseren himmlischen Vater. Und diese Charaktereigenschaften, die wir eben gehört haben, das sind die Charaktereigenschaften, die Söhne unseres Vaters kennzeichnen sollen. Wir lesen in Kolosser 3, 12, so zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Epheser 4, 32, seid aber den anderen freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Viele Stellen belegen es immer wieder und sagen, dass wir freundlich zueinander sein sollen, aber gerade der Welt gegenüber auch. Epheser 5, 1 und 2a, werdet um Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Gott, Christus uns geliebt hat. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gut und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott ist als Vater unser Vorbild und wir sollen seine Nachahmer sein, haben wir eben gelesen. Und Jesus zeigt hier auf, dass Gott ein Gott der Liebe ist und dass er nicht unterscheidet. zwischen Gerechte und Ungerechte, was die Sonne betrifft. Er lässt die Sonne aufgehen. Dein Nachbar, den du kennst, dein Nächster, der eventuell dich hasst oder mit dem du im Zwiestreit bist, auch über den hat Gott heute seine Sonne aufgehen lassen. Auch darüber wird er es regnen lassen. Auch dieser Mensch sieht heute ein wunderschönes Wetter draußen. Gott macht hier keinen Unterschied. Und das sollen wir auch nicht tun im Umgang mit anderen Leuten. Vers 46. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Ich kann mir vorstellen, wie die Jünger sitzen und Jesus zuhören bei der Predigt und Jesus beginnt. Und dann erwähnt er auf einmal, die es mit der Meile gehen, die Römer. Und wo schon einige sich wahrscheinlich angefangen haben zu tuscheln und gesagt haben, so, oh nee, das meint er jetzt nicht ernst. Die Römer? Und dann geht er weiter und erwähnt auf einmal Zöllner. Zöllner waren Juden, die von den Römern angeheuert wurden, um Steuern einzutreiben. Und sie haben dies häufig, eigentlich fast immer dafür genutzt, um sich selbst daran zu bereichern. Und sie waren nicht angesehen in der Bevölkerung. Und Jesus vergleicht sie hiermit und sagt, tun nicht auch die Zöllner dasselbe, wenn ihr liebt, die euch lieben. Jesus fordert uns auf, das nicht zu tun. Wenn wir die Punkte, die wir bisher gehört haben, nun in Kreisen anwenden, wo wir geliebt werden, welchen Unterschied haben wir dann zur Welt? In der Gemeinde, unter Freunden und in der Familie ist es vielleicht einfach zu sagen, ja komm, lass gut sein. Aber bei meinem Nachbarn, nein, da nicht. Gerade die Liebe gegenüber anderen Menschen und vor allem Sündern oder unserer Feinde soll uns Christen und Nachfolger Jesu auszeichnen. Diesen Leuten sollen wir besonders Liebe gegenüberbringen. Und Jesus wird im nächsten Vers sehr praktisch. Und ich habe das in der Vorbereitung gemerkt und ich habe gemerkt, okay, ich bin eigentlich schon immer so erzogen worden als kleiner Junge, wenn man auch durch die Stadt geht, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, oder durchs Dorf gegangen ist, im Dorf kannte jeder jeden. Man hat sich gegrüßt. Wenn einer dir entgegenkommt, sagst du guten Morgen. Und so ist es schon immer so gewesen. Und wir sind irgendwann nach Lemgo gezogen, in die Stadt. Und da sind vor uns war dann die Uni, wo wir gewohnt haben. Kopfhörer und Handy, aber grüßen war da nicht mehr. Und gerade uns Christen, Jesus wird hier so praktisch und sagt, wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Hier wird Liebe praktisch. Im Alltag, wenn du gehst, ich habe diese letzte Woche mehrere Spaziergänge gemacht und ich habe mal drauf geachtet, wenn ich gehe und Leute mir entgegenkommen, mein Herz manchmal auch so, ach komm, ich will jetzt einfach nachdenken. Aber wenn ich ihnen in die Augen geschaut habe und ihnen einen guten Tag gewünscht habe, wie viel Freundlichkeit teilweise zurückkam. Teilweise haben die Leute auch weggeguckt und mich ignoriert. Aber es ist eine schöne, praktische Anwendung, die wir für uns anwenden können, dass wir uns grüßen, dass wir andere grüßen, dass wir in der Gemeinde uns grüßen, wenn wir uns sehen, aber auch in der Stadt. Ich meine damit nicht, dass wir vielleicht durch ein Real laufen und den ganzen Tag nur guten Tag, guten Tag sagen, dann kommen wir gar nicht mehr zum Einkaufen. Aber diese Situation, diese Liebe im Herzen zu haben, diese Herzenseinstellung zu haben, wo Jesus uns hier praktisch sagt, grüßt nicht nur eure Brüder, was tut ihr Besonderes? Das tun die Zöllner auch. Die Zöllner tun es aus einem völlig falschen Motiv, sie tun es, um sich zu bereichern. Aber darum geht es nicht, sie taten nicht aus Liebe. Jesus sagte, wir sollen es aus Liebe tun. Und er mahnt uns hier zu einer richtigen Herzenseinstellung. Wenn du jetzt all diese Punkte gehört hast und die Punkte aus den letzten Predigten dir nochmal so vor Augen führst, dann kann man schnell zu dem Punkt kommen, wo man sagt, ich schaffe das niemals. Ich werde das niemals schaffen, das alles anzuwenden und dem allen nachzukommen. Und wenn einer das schaffen würde, der wäre wohl vollkommen perfekt oder vollkommen. Und hierzu fordert uns Jesus dann auch im Vers 48 auf, nachdem er diese ganzen Gesetze immer wieder aufgeführt hat und gesagt hat, ihr habt gehört, ich aber sage euch, das sind schon genug Punkte, die wir zum Anwenden nehmen könnten. Aber er macht hier in der Bergpredigt, als ob einmal kurz eine Pause, weil er ab Kapitel 6 anfängt mit dem Gebet, was wir in der Bibelstunde ja schon betrachtet haben oder gerade betrachten, und sagt, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wir müssen hierbei wissen, dass Jesus diese Stelle sagt zu der Zeit, wo er noch nicht gestorben ist, wo noch die Zeit des Gesetzes war, noch nicht die Zeit der Gnade und wo man ein Streben danach hatte, zu sagen, ich muss vollkommen sein, ich muss das und das alles erfüllen. Wie kann ich vollkommen sein? Wer ist überhaupt vollkommen? Wir als Menschen können niemals vollkommen sein. Wir werden nie vollkommen sein. Und selbst in dem Moment, wo du nachdenkst und sagst, jo, jetzt gerade habe ich keine Sünde, ich bin vollkommen, hast du schon wieder gesündigt. Jesus stellt hier einen unerreichbaren Maßstab auf und sagt zu uns, ihr sollt vollkommen sein. Die Jünger werden Jesus in die Situation wahrscheinlich angeguckt haben und sich gedacht haben, ja, das wollen wir, aber wie? Wie soll das gehen? Du hast uns jetzt noch mehr Punkte gesagt. Wir haben bisher immer die Vergeltung so gehabt, mit der Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn wir mit dem Römer mitgehen mussten, dann sind wir mit ihm halt diese Meile gegangen und fertig. Und jetzt sagst du, wir sollen noch mehr machen. In Jakobus 2,10 steht, denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Dieser Maßstab kann nicht verändert werden. Gott kann diesen Maßstab nicht verändern, weil Gott absolut vollkommen ist. Gott ist so souverän, dass er kann nicht sagen, okay, komm, ich drücke dein Auge zu. Aber Gott ist ein Gott der Liebe und es gab nur eine einzige Möglichkeit, wieder Gemeinschaft mit uns Menschen zu haben und uns Menschen es zu ermöglichen, vollkommen vor Gott dazustehen. Und das war durch Jesus, durch seinen Sohn. An dieser Stelle werden die Jünger ein Fragezeichen gehabt haben und gefragt haben, Jesus, was meinst du damit mit vollkommen sein? Aber das ist das Evangelium. Das ist, Jesus deutet hier das Evangelium an und sagt, das ist die wunderbare Wahrheit in 2. Korinther 5, 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und allein aus Gnade sind wir seine Kinder geworden. Allein aus Gnade haben wir die Möglichkeit, vollkommen vor Gott dazustehen und vollkommen vor ihm zu sein und das Ziel der Bergpredigt zu erfüllen, auch wenn wir in den Punkten vielleicht manchmal straucheln. Aber gerade weil wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern durch Jesus unter der Gnade sind, sollen wir doch unser Anspruch sein und unser Ziel sollte es doch sein, diese Punkte zu erfüllen und Jesus immer ähnlicher werden. In einem Prozess, wie wir es heute schon gehört haben, ich habe immer mehr angefangen zu glauben und kann den Tag nicht sagen. In einem Prozess, diesen Prozess kennen wir unter dem Wort Heiligung, dem Nachstreben, Jesus ähnlicher zu werden. Und in der Bergpredigt, weil die Punkte der Bergpredigt immer mehr in unserem Leben anzuwenden. Für uns als Menschen ist es unmöglich, so zu sein. Aber für einen war es möglich und er hat sie alle erfüllt. Und das ist Jesus. Und durch ihn dürfen wir aus Gnade leben. Und unsere Antwort auf diese wunderbare Botschaft der Bergpredigt sollte sein, wir wollen es anwenden, jeden Tag aufs Neue. Amen. Lass uns aufstehen und Jesus anbeten. Wer beten möchte, darf gerne laut beten. Vater im Himmel, ich komme zu dir durch deinen Sohn Jesus Christus, den du uns gesandt hast, Herr, und der das Opferlamm für uns geworden ist. Danke, dass du uns in eine Zeit hineingestellt hast, in der wir aus Gnaden leben dürfen, dass wir durch deinen Sohn leben dürfen. Danke dafür, dass wir durch ihn auch mit dir Gemeinschaft haben können. Ja, und ich bitte dich einfach, dass du mir persönlich hilfst, dass du uns allen hilfst, diese Punkte der Bergpredigt, die wir in den letzten Wochen in der Gemeinde durchnehmen durften, in unserem Leben zu praktizieren, Herr, anzuwenden, darauf zu achten, Herr, und dir immer ähnlicher werden dadurch. Danke, dass wir als Gemeinde auch demnächst das Tauffest haben dürfen, Herr. Und du siehst die Täuflinge in den Situationen, in denen sie jetzt stehen und vielleicht auch in den Aufgaben, wo sie sehen, ich werde dem Ganzen nicht gerecht. Und du siehst auch Leute, die hier vielleicht sitzen, die Taufe noch nicht angenommen haben und sehen, ich werde es nie schaffen, gerecht zu sein. Herr, danke, dass du es uns zeigst, dass dein Sohn für uns ein für alle Mal gerecht geworden ist. Aber hilf uns, dir immer ähnlicher zu werden und in der Heiligung zu stehen. Sei du bitte jetzt bei uns an diesem Tag und segne du dieses Wort auch beim Nachdenken. Amen.